Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe mit zwei großen Premieren. In Zürich kam heute eine sehr selten gespielte Oper von Puccini erstmals überhaupt in der Schweiz zur Aufführung, La Rondine. Und das auch noch mit Starbesetzung. Wunderschöne Musik. Wir sprechen in der zweiten Hälfte der Sendung darüber. Und am Deutschen Theater in Berlin stand heute nur eine Person auf der Bühne bei Prima Facie. Der Stoff könnte aktueller nicht sein und das Stück avanciert momentan zum richtigen Bühnenschlager. Wir sprechen außerdem über Protestarchitektur. Eine Ausstellung im Architekturmuseum Frankfurt untersucht, was räumlich eigentlich passiert, wenn Menschen den Aufstand proben. Ziemlich viel, so viel sei schon mal gesagt. Ja, zurzeit gibt es eine hohe Premierendichte an den Bühnen. Gestern haben wir unter anderem über die Spielzeiteröffnung am Deutschen Theater in Berlin gesprochen mit Weltall Erde Mensch, einer großen, einer vierstündigen Inszenierung. Der zweite Teil dieser Spielzeiteröffnung heute Abend bildet dazu so eine Art Kontrapunkt. Prima Facie, ein Monolog einer jungen Staranwältin, die sich hochgekämpft hat, in deren Karriere es dann aber einen Bruch gibt. Das Stück von Susi Miller, die selbst Strafverteidigerin ist. Das hat tatsächlich das Potenzial zum neuen Bühnenhit. Es wird in dieser Saison an 15 deutschsprachigen Bühnen inszeniert. Barbara Behrendt war für uns bei der Premiere und deutschen Erstaufführung und ist jetzt im Studio. Hallo erstmal.
Hallo, guten Abend.
Es geht um das große Thema MeToo. Diese Anwältin, die wechselt die Seiten.
Genau, das Stück ist inhaltlich eigentlich in zwei Teile gegliedert, in der wir diese Tessa, heißt sie, auf ganz unterschiedliche Weise kennenlernen. Im ersten Teil ist sie eben diese erfolgreiche Anwältin, die sich aus einfachen Verhältnissen ganz nach oben gekämpft hat, vom Arbeiterkind in Liverpool zur respektierten Strafverteidigerin. Ein unglaublich steiniger Weg, das erzählt sie auch immer wieder in so kleinen Rückblicken. Und in der Gegenwart erzählt sie jetzt aber ganz genüsslich, wie sie als bissige Verteidigerin fast jeden Fall gewinnt, weil sie einfach alle Tricks drauf hat.
Meine Aufgabe ist, die Lücken in die Anklage zu finden. Wollte er ihr wirklich Leid zufügen? Ihre Aussagen gegen sein. Ich überprüfe ihre Aussage, ihre Version der Geschichte vor Gericht, klopfe sie ab und dann entscheidet die Jury. Ich entscheide nicht. Ich nicht. Es tut mir leid, Jenna. Aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Wir wissen, Sie haben an diesem Abend in einem Club etwas getrunken. Würden Sie bestätigen, dass es 3 Gin Tonic, 2 Vodka Lemon und 2 oder 3 Gläser Wein waren? Anschließend haben Sie meine Mandanten zu sich nach Hause eingeladen, um dort zusammen noch mehr zu trinken? Als Sie Ihre Sachen ausgezogen haben, da haben Sie nicht Nein gesagt, oder?
Genau, hier haben wir Mercy Dorcas Otieno gehört, die diese Anwältin spielt und die hier quasi vorgibt oder vormacht, wie sie jemanden befragt, eine Frau, die da im Zeugenstand sitzt. Sie glaubt an die Unschuldsvermutung, sie glaubt auch an das Rechtssystem. Abends feiert sie mit ihren Kollegen die Erfolge und mit einem von ihnen, Julian, fängt sie dann auch was an, hat Sex mit ihm im Büro, ist sogar vielleicht ein bisschen verliebt und an einem weiteren Abend trinken sie zu viel und er vergewaltigt sie. Und dann folgt eben der zweite Teil dieser Odyssee, Tessas Odyssee zur Polizei und dann auch vor Gericht. Jetzt sitzt sie eben selber im Zeugenstand und wird auseinandergefallen und tappt im Grunde genommen ihre eigenen Fallen und erlebt, dass man einfach keine Chance hat. Und wie fragwürdig ihre eigenen Verhörmethoden eigentlich sind. Dass sie das jetzt anhand von einer Frau erzählt, ist eigentlich ein kluger Schachzug, um klarzumachen, dass das Problem jetzt nicht männliche Anwälte sind, sondern wirklich das Strafsystem an sich.
Es klingt allerdings auch nach einer relativ einfachen Geschichte, sage ich jetzt mal. Was macht denn die Qualität des Stückes aus, außer seiner Aktualität, dass es jetzt auf so vielen Bühnen gespielt wird?
Ja, Sie haben es gesagt, die Autorin hat ja früher als Strafverteidigerin gearbeitet und das merkt man diesem Stück auch an. Also ihre Anklage dieses patriarchal geprägten juristischen Systems, die ist schon messerscharf. Das macht sie mit vielen Detailkenntnissen. Das ist ein Stück, das Frauen ermächtigen will, das das Rechtssystem verändern will. Wie ist nicht ganz klar, aber es soll eben so zumindest so sein, dass Frauen nicht vor Gericht völlig zerstört werden. Aber das ist eben, finde ich, auch das Problem des Stücks. Es hat eine glasklare Agenda. Und die wird ab Minute 1 abgearbeitet. Also die Strafverteidigerin, die selbst zum Opfer wird, das ist eine Figur, die absolut am Reißbrett entstanden ist. Der Plot vollkommen vorhersehbar und hat dann eben auch keine Zwischentöne. Am Ende folgt dann noch so ein Plädoyer der Anwältin, das zur Gesetzesänderung aufruft. Das kann man natürlich machen, aber es öffnet fürs Theater jetzt nicht unbedingt Denkräume, sondern setzt halt auf Betroffenheit und emotionale Überwältigung. Bei den Gerichtsdramen von Ferdinand von Schirach zum Beispiel, der ist ja auch Strafverteidiger, da ist man ja immer so zum Mitdenken aufgefordert. Da gibt's nie die eine Wahrheit. Das ist hier anders. Vielleicht muss das auch mal so sein, weil es ja immer noch genügend Menschen zu geben scheint, die meinen, wenn ein Mann wegen einem sexuellen Delikt aus Mangel an Beweisen freigesprochen wird, wäre seine Unschuld bewiesen. Aber bei mir hat diese Agenda doch auch ein bisschen Bauchschmerzen verursacht.
Wie war es denn mit der Schauspielerin? Ein Monolog, haben wir ja gesagt. Da ist also ein Mensch auf der Bühne, der diesen ganzen Abend bestreitet. Und das ist ja auch ein neues Ensemblemitglied am Deutschen Theater, Mercy Dorcas Otieno. War das ein großer Auftritt?
Ich finde schon. Und auch wirklich ein hochemotionaler Auftritt. Also sie geht da wirklich in die Vollen, in ihrem Business-Outfit, als sie sich noch sicher fühlt. Ist sie ungeheuer witzig, unterhaltsam, stark. Gar nicht jetzt die eiskalte Anwältin, sondern warm und sympathisch, schlagfertig. Und dann der Übergang zur Frau, die in so eine Situation gerät, in die eigentlich jede Frau geraten kann, mit so einem sexuellen Übergriff mit jemandem, den man kennt. Dann ihr Erstaunen, ihre Panik, später auch die Verzweiflung mit ersten Tränen, wie sie dann auch den Glauben an ihr eigenes System verliert. Also diese knapp 2 Stunden Monolog, die stemmt sie schon auf so einer wirklich breiten emotionalen Klaviatur und ist dann auch vom Publikum wirklich sofort mit Standing Ovations gefeiert worden.
Und was passiert da auf der Bühne noch außer dass diese Frau dort spricht?
Ja, nicht so viel. Andras Stimmeteur, der Regisseur, setzt da, finde ich, aber die richtigen, dezenten Weichen. Also zuerst steht Otieno auf so einer Art Showbühne im Rampenlicht mit Mikrofon, dazu so jazzige Lounge-Musik. Und später dann lösen sich die Neonröhren dieser Showbühne auf. Nichts passt dann mehr zusammen und Otieno ist so einem ganz grellen Licht ausgesetzt. Also es ist ein kluges, textdienliches, zurückhaltendes Inszenieren, das aber eben auch Akzente setzt.
Ja, wir haben schon darüber gesprochen, dass das sozusagen vielleicht auch ein bisschen erwartbar ist, was da gesprochen wird, erzählt wird, sehr direkt. Und wir haben auch von Ferdinand von Schirach kurz schon gesprochen. Das ist natürlich ein Stoff, der sehr beliebt ist. Was bleibt denn von diesem Abend?
Also es ist ein wirklich hochemotionaler Abend, der auch unbedingt sein Publikum finden wird, der eben auch heute schon durchaus gefeiert worden ist aufgrund seines Anliegens. Und dieses Anliegen, das ist ja wie gesagt auch sehr nachvollziehbar, auch wenn man vor Gericht jetzt natürlich nicht die Unschuldsvermutung abschaffen kann. Ich finde es trotzdem ein bisschen problematisch, wie schwarz-weiß hier eben gezeichnet wird.
Barbara Behrendt über die deutsche Erstaufführung von Prima Fazie am Deutschen Theater. Nächste Vorstellung, die ist dann am 20. September. Der öffentliche Protest ist und war immer ein Teil des gesellschaftlichen Lebens, etwas, das sich mehr oder minder manifestiert im öffentlichen Raum, mal nur als Demonstration. Manchmal entstehen aber auch so richtige Protestcamps wie im Hambacher Forst bei Occupy Wall Street oder in dem improvisierten Flüchtlingscamp in Berlin-Kreuzberg vor einigen Jahren. Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am Main beschäftigt sich nun in einer Ausstellung mit solchen Camps und anderen Formen von Protestarchitektur. Im Titel ist sogar der Sekundenkleber genannt. Das können wir gleich besprechen mit Oliver Elser, dem Kurator der Ausstellung, ob auch das Festkleben der letzten Generation am Asphalt eine Form der räumlichen Setzung ist. Hallo und guten Abend erstmal.
Hallo und guten Abend aus Frankfurt.
Und mal die naive Frage, warum haben Sie eine Ausstellung über Protestarchitektur gemacht? Was finden Sie interessant daran?
Ja, wir finden daran interessant, dass Architektur gemeinhin ja als etwas Statisches wahrgenommen wird. Und wir haben festgestellt, dass die Protestarchitektur einen unglaublich experimentellen Zugriff auf die Architektur hat und deswegen da auch ganz neue Dinge in der Architektur entstehen und die wollten wir uns anschauen.
Wann wird denn ein Protest ein öffentlicher zur Architektur? Nur dann, wenn irgendwas gebaut wird?
Ja, wir haben bei der Ausstellung einen sehr weiten Architekturbegriff angewendet und ich würde sagen, sobald die Demo stehen bleibt und in dem Moment, wo plötzlich Raum eingenommen wird und wo das Ganze nicht mehr buchstäblich vorbeizieht, ein Ereignis, ein politisches Ereignis, dann wird es eine räumliche Frage. Und in dem Moment, wo sich Leute niederlassen, etwas blockieren, dann greifen sie in den Raum ein, dann greifen sie in den Fluss der Zeit und, wie wir aktuell ja sehen können, in den Verkehrsfluss ein. Und diese räumlichen Phänomene, mit denen beschäftigen wir uns. Und die gehen aber bis hin zu Barrikaden und Camps. Aber ich würde sagen, der Körpereinsatz der Demonstrierenden ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und der fängt eben an, tatsächlich in dem Moment, wo jemand stehen bleibt. Und wir denken natürlich auch an den Tiananmen-Platz und an den Tankman. Also ein Mensch, der sich einem Panzer entgegenstellt. Das sind bereits Phänomene, in denen Raum und die Verfügung über Raum ganz, ganz massiv thematisiert werden.
Und vielleicht das andere Extrem, das man in einem Film, der in dieser Ausstellung zu sehen ist, gut beobachten kann, ist, wenn zum Beispiel ein Einsatzwagen der Polizei durch eine Menge von Zehntausenden von Menschen fährt und diese Menge sich einfach in zwei Gruppen teilt, kerzengerade. Also das hat ja was total Performatives auch.
Ja, also es ist sehr viel Performatives, definitiv an ganz vielen Punkten von Protestbewegungen dabei. Und dieser Film ist eine Filminstallation, die ist ein zentraler Teil in unserer Ausstellung. Oliver Hart, ein Frankfurter Regisseur, hat sie gemacht und man kann sich das tatsächlich auch unabhängig von der Ausstellung im YouTube-Kanal unseres Museums anschauen. Dieser Film bringt so eine Ebene rein in die Ausstellung, die sich über die vielen anderen Dinge, die wir dort zeigen, Modelle, aber auch 1:1-Relikte, am Ende dann doch am besten durch Bilder vermittelt, nämlich, also durch bewegte Bilder, nämlich in welchen bisweilen auch sehr aufgeheizten Situationen diese Protestarchitekturen sich entwickeln und auch auf welche Widerstände sie stößen und wie es dann oft eben endet. Manchmal gelingt es ja zu gewinnen und die Forderungen werden erfüllt. Eine Regierung tritt zurück. Stichwort Maidan 2013, 2014 oder Tahrirplatz 2011, also erfolgreiche Protestbewegung, aber oft eben auch wird danach abgerissen und dann entsteht vielleicht die Legende eines Protestcamps wie Gorleben 1980, wo nach 33 Tagen auch Schluss war.
Oliver Elser, ich kann mich erinnern an die Räumung des Protestcamps Lützerath. Im Januar war das, da haben wir beide auch hier bei Fazit gesprochen darüber, dass sie eigentlich eines dieser Baumhäuser retten wollten für die Ausstellung. Das hat damals nicht geklappt. Konnten Sie andere echte Proteststrukturen bekommen aus dem wahren Leben für diese Ausstellung?
Ja, und da sind wir wirklich sehr, sehr froh. Und da gilt unser Dank an allererster Stelle den Aktivistinnen aus dem sogenannten Oak Town und dem Beach Town im Hambacher Wald. Denn aus dieser Szene heraus kam eigentlich erst im Mai an uns die Frage heran, ob wir eine Hängebrücke, die dort in 11 Metern Höhe hängt und eine Y-Form hat, also eine Hängebrücke mit 3 Enden, ob wir die nicht in die Ausstellung übernehmen wollen. Und das war dann ein Abenteuer in sich selbst. Mhm. Aber es ist dann ein Stück weit auch ein echter Erfahrungsraum entstanden mit dieser Brücke.
Ja, überhaupt der Akt des Bauens in diesem Film, wenn also solche Protestcamps errichtet werden, das spürt man auch sofort, ist eben dieser Akt des Bauens auch gruppenbildend und gruppenstärkend, also vermutlich doch ein ganz wichtiges Element auch von solchen Protestcamps, ne?
Ja, es ist dieses gemeinsam etwas zu schaffen, was eigentlich komplett gegen die widrigen Umstände geht, das ist schon erstaunlich. Also da werden zum Beispiel in Madrid 2011 auf einem zentralen Platz werden Zeltstrukturen errichtet, die nicht das sind, was man so gemeinhin unter Protestcamp-Zelten versteht, sondern da wird ein ganzer Platz mit Seilen überspannt und mit Planen überdeckt und das Ganze sieht dann ungefähr so ein bisschen so aus wie das Olympiagelände von Frei Otto und Günter Behnisch 1972 in München. Also es entsteht quasi eine Art von utopische Architektur, die natürlich auch spezielle Zwecke hat, weil unter diesem einen großen Zelt kann man sich eben dann ganz anders versammeln. Es ist nicht mehr die Vereinzelung des einzelnen Zelts. Wichtige Debatte bei Occupy Wall Street. Soll man überhaupt Zelte haben? Ist das nicht so eine Art Privatisierung des Protests? Und in Madrid hat man sich 2011 eben entschieden, es gibt ein großes Zelt für die eine große Sache, nämlich für diesen Protest.
Daran merkt man, dass diese Strukturen, die da errichtet werden, vielleicht auch über die reine Funktionalität hinausgehen. Haben Sie auch sowas wie liebevolle Gestaltung oder sinnliches Bauen und Einsatz von Materialien entdeckt?
Ja, das entdeckt man eigentlich, wo immer man hinblickt. Also die Startbahnproteste hier in Frankfurt im Jahr 1980, 81 und Gorleben 1980, da sind sehr, sehr unterschiedliche und tatsächlich sehr, sehr sinnliche Hütten entstanden. Baumhäuser, die an Seilen hängen. Es gab Hackis Loch in Gorleben, sehr merkwürdig. Da hat sich jemand irgendwie einfach mal in die Erde eingegraben und hat oben drauf ein Schild gestellt, so von wegen, Hacki sitzt da unten, lass ihn in Ruhe. Dann gab es Strohballengebäude, es gab Lehmbauten. Es hatte aber immer wieder auch spielerische Elemente, wie zum Beispiel eine große Schaukel in Form eines Schiffs in Gorleben. Es gab den Ponyhof in Gorleben, die Passstelle, wo man die Einreisedokumente in die Freie Republik Wendland erwerben konnte. Also das ist ein sehr, sehr spielerischer und tatsächlich sehr, sehr sinnlicher Umgang mit Raumfragen.
Welche Zeit haben Sie sich denn eigentlich angeschaut? Also man könnte ja wahrscheinlich zurückgehen bis zur Französischen Revolution.
Ja, wir haben uns schwerpunktmäßig angeschaut, weil da auch die Bildüberlieferung am ausgeprägtesten ist, auf den Zeitraum 1830 bis 2023 konzentriert. Wobei man sagen muss, der ganze Bereich des 19. Jahrhunderts, der sehr spannend ist, kommt in der Ausstellung selbst am Rande vor. Im Buch wird er ausführlicher berücksichtigt. Wir haben ursprünglich gedacht, wir starten mit der Semper-Barrikade 1849 in Dresden. Der Architekt Gottfried Semper, den man ja mit der Semperoper verbindet, der war bei den republikanischen und demokratischen Aufständen im Zuge der 1848er Revolution mit dabei, mit seinem Freund Richard Wagner. Und Semper hat eine schwer einnehmbare Barrikade gebaut in Dresden und war danach für Jahrzehnte politischer Flüchtling. Also er musste ja dann Deutschland verlassen, ging nach London, später nach Zürich. Und damit startet gewissermaßen die Beschäftigung. Und dann enden wir tatsächlich mit etwas, wo wir selber dabei waren, Lützerath 2023.
Was mir aufgefallen ist bei dieser Betrachtung des Filmes, weil es eben auch so ein Pathos-Element hat, muss man, wenn man sich diese alten Aufnahmen anschaut und recherchiert, nicht auch ein bisschen schützen vor so einer Romantisierung des Protests?
Ja, das liegt natürlich immer nah. Und also man kann ja auch einen Schritt weiter gehen und kann so ein bisschen die Frage nach der Ausrichtung der Ausstellung und auch vielleicht nach der Einseitigkeit der Ausstellung stellen. Und da haben wir uns sehr klar dafür entschieden, dass die Sympathie mit Protestbewegungen zwar sicherlich mitschwingt, aber eigentlich nicht ausschlaggebend war bei der Frage, welche Protestbewegungen stellen wir vor, weil da lautet die Antwort, wir stellen solche vor, die eine tatsächliche eigene räumliche Ausprägung entwickelt haben. Also in der sogenannten Chronologie, so eine lange Wand mit großen Fotos in der Ausstellung, kommt auch beispielsweise der Sturm auf das Kapitol vor, also auf das US-Kapitol. Auch das ist eine Form von, da ist nichts gebaut worden, aber da ist ein Haus für eine Zeit lang besetzt und quasi politisch, symbolisch okkupiert worden.
Oliver Elser, Kurator der Ausstellung Protestarchitektur, Barrikaden, Camps, Sekundenkleber im Deutschen Architekturmuseum Ostend, weil das Gebäude am Schaumainkai derzeit geschlossen ist, also zu sehen im Ostend bis zum 14. Januar 2024. Und ich bedanke mich ganz herzlich.
Ich danke.
Hallgrímur Helgason ist einer der international erfolgreichsten Autoren Islands. 101 Reykjavik war der Roman, mit dem er seinen Durchbruch feierte. Er wurde dann ja auch verfilmt. Dann folgten mehrere Bestseller, die vor allem so von skurrilen zeitgenössischen Figuren leben. In seinem letzten Roman, 2020 erschienen, schlug Helgason dann schon so einen anderen, ernsteren Ton an. Der hieß 60 Kilo Sonnenschein, Teil 1 einer Island-Saga. Und seit gestern ist dessen Nachfolger 60 Kilo Kinnhaken im deutschen Buchhandel. Ein imposantes, vor Originalität sprühendes Werk, meint Tobias Wenzel.
Heulend regt sich der Tag und wir sehen, wie die Menschen erwachen. Man kann in das Haus aus Grassoden nicht leicht hineinsehen, aber der Erzähler kommt dem Leser entgegen, wischt mit seinem Eulenflügel den Matsch vom Fenster und verschwindet dann im Schneegestöber.
Hallgrímur Helgason zeigt sich in seinem neuen Buch mehrfach postmodern als Eule. Wer weiß, dass von dem isländischen Autor und Maler ein Selbstporträt als alte Frau im Kunstmuseum von Reykjavik hängt, fragt sich unweigerlich, ob er sich selbst auch schon als Eule gemalt hat.
No, I have not, but it's a good idea.
Nein, das habe ich nicht. Aber es ist eine gute Idee. Ich glaube nämlich, dass der Künstler oder Schriftsteller zu allem werden sollte, was man auf der Erde findet, und das Leben aus diesen Perspektiven beschreiben sollte.
60 Kilo Kinnhaken ist der zweite von insgesamt drei Teilen von Helgasons umfangreichem historischen Roman über das Leben an einem Fjord im Norden Islands Ende des 19. Jahrhunderts bis ins 20. und ist wieder ein großer Wurf geworden. Im Zentrum steht der junge Gestur, der miterlebt, wie das ärmste Land Europas plötzlich durch die Heringsfischerei reicher wird und der seine ersten sexuellen Erfahrungen macht und schließlich die Liebe entdeckt. Bis ihn eine Lüge mit der metaphorischen Wucht von 60 Kilo Kinnhaken trifft. Ein einfühlsamer Entwicklungsroman mit skurrilen Einfällen, in dem der Autor auch die heutigen Isländer porträtiert. Der Name Gestur bedeutet Gast. Isländer seien wie Gäste im eigenen Land, behauptet Helgason.
Als Isländer fühlt man tatsächlich, dass man hier nicht sein ganzes Leben verbringt. Ich habe in einem anderen Roman geschrieben, der schönste Ort in Island sei der Flughafen in Keflavik. Denn da fühlen sich Isländer am besten. Sie kehren zurück ins Land, das sie lieben, oder sie verlassen das Land, das sie hassen. Alle Isländer sind also am Flughafen gut gelaunt. Auf ihren Lippen liegt ein Lächeln.
Everybody in the airport always feels very good. You can see the smile on people's lips.
Von 1906 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs verfolgen wir, wie Gestur als Bodenjunge beginnt und schließlich Hausbesitzer wird und sich und die Familie seines Stiefvaters aus dem Elend befreit. Gestürs Lieblingsbeschäftigung, das Betrachten des Fjords.
Die Fjordmündung war sein Fernseher.
Eine unübersehbare Kritik des Autors an den heutigen Isländern, die die Verbindung zur Natur verlieren.
For example, this last summer we had an eruption. Not far from Reykjavik.
Zum Beispiel gab es im letzten Sommer einen Vulkanausbruch unweit von Reykjavik. Und in Vulkannähe wurde eine Webcam installiert. Während des Sommers war ich viel zu Besuch bei Isländern. Die saßen dann oft im Wohnzimmer und sahen die Live-Bilder vom Vulkanausbruch, anstatt sich das Schauspiel vor Ort anzuschauen. Das hat sich seltsam angefühlt.
Großartig die Szene in 60 Kilo Kinnhaken, in der Gestur eine gehörlose Frau heiraten will und ihr nur noch das Ja-Wort geben muss.
Er öffnete gerade den Mund, als die Kirchentür aufgerissen wurde, ein fischschleimiger Bursche hereinstürzte und schrie: »Hering! Hering! Die Heringe sind da!« Da konnte sich Gestur nicht mehr zurückhalten. Er sprang die Stufen vom Altar hinab und rannte aus der Kirche. Er lief von der eigenen Hochzeit davon. Ein Mann in Schlips auf dem Weg in den Schleim. Zurück blieben der überraschte, aber nicht völlig verdatterte Pfarrer und die Braut, die mit einem Mal aufbrüllte, dass es zwischen den Pfeilern der Kirche widerhallte: »Nein!«
Die Ankunft der Heringe sei für Island der große Lottogewinn Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen, erzählt Helgason. Vom Hering kommt man schnell auf die Eule, in deren Gewand sich der Autor im Roman zeigt. Also nochmal nachgehakt. Malt Hallgrímur Helgason nicht vielleicht wirklich bald ein Selbstporträt als Eule?
Yeah, that's a possibility that I will actually do the painting.
Das ist durchaus möglich. Nächstes Jahr habe ich eine große Ausstellung in Kopenhagen und dafür male ich sowieso meine vielen Ichs als Gruppenporträts. Ich habe nämlich das Gefühl, dass in mir viele Charaktere stecken. Ich kann also noch problemlos ein Bild von mir als Eule in die Ausstellung aufnehmen.
I have many characters inside me, so I can easily include one painting of me as an owl.
Hallgrímur Helgason. Gestern wurde sein Buch 60 Kilo Kinnhaken in den deutschen Buchhandlungen ausgelegt, übersetzt aus dem Isländischen von Karl Ludwig Wetzig und erschienen bei Tropen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Daniel Marschke.
Großer Jubel herrschte heute in Erfurt. Die UNESCO hat die jüdisch-mittelalterlichen Stätten in der thüringischen Landeshauptstadt als neues Welterbe ausgezeichnet. Die Entscheidung dazu fiel auf der Sitzung der UN-Kulturorganisation im saudi-arabischen Riad. Anna Osius.
Die Thüringer Landeshauptstadt hatte sich mit drei mittelalterlichen Städten aus ehemals jüdischem Besitz um den Welterbetitel beworben. Dazu gehören die alte Synagoge, ein mittelalterliches Ritualbad sowie das sogenannte Steinerne Haus, ein Zeugnis spätmittelalterlicher profaner Baukultur. Der Bewerbung gingen jahrelange Vorbereitungs- und Forschungsarbeiten voraus. Für Deutschland ist es der 52. Welterbetitel.
Auch die antike Stadt Jericho wurde von der UNESCO als Welterbestätte anerkannt. Jericho ist eine der ältesten kontinuierlich besiedelten Städte der Welt. Sie befindet sich in einem Teil des von Israel besetzten Westjordanlandes, der von der palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet wird. In Israel ist die Entscheidung zugunsten von Jericho auf Kritik gestoßen. Ein Sprecher des Außenministeriums warf der UNESCO vor, sich von den Palästinensern für politische Zwecke benutzen zu lassen. Wegen einer angeblichen Voreingenommenheit gegenüber Israel war das Land 2019 aus der UNESCO ausgetreten. Der britische Comedian und Entertainer Russell Brand soll Medienberichten zufolge mehrere Frauen sexuell missbraucht haben. Die britischen Zeitungen The Guardian und The Times haben nach eigenen Angaben gemeinsam mit weiteren Redaktionen verschiedene Fälle recherchiert. Demnach werfen 4 Frauen dem 48-Jährigen sexuelle Übergriffe und auch Vergewaltigung vor. Dabei geht es um den Zeitraum von 2006 bis 2013. Brand wies die Vorwürfe zurück. In einem Video sagte der frühere Ehemann der US-Sängerin Katy Perry, es handle sich um einen koordinierten Medienangriff. Strafanzeigen gegen den Comedian liegen laut Londoner Polizei bisher nicht vor. In Toronto ist das 48. internationale Filmfestival zu Ende gegangen. Als bester Film wurde die US-Satire American Fiction von Court Jefferson ausgezeichnet. Für den Journalisten und Fernsehautor war es seine erste Regiearbeit. In diesem Jahr wurden in der kanadischen Metropole knapp 240 Filme gezeigt. In der Sektion Wettbewerb entscheidet anders als bei den meisten Filmfestivals in Toronto keine Jury, sondern das Publikum über die Preisvergabe.
Daniel Marschke war das mit den Kulturnachrichten hier im Deutschlandfunk Kultur und Sie hören Fazit. Zu den eher selten aufgeführten Opern von Puccini gehört La Rondine, die Geschichte einer Frau, die sich in Erinnerung an eine rauschhafte Jugendliebe noch einmal richtig verlieben will. Es ist eine Oper ohne Blutvergießen, aber mit vielen kleinen Toden. Wie der Regisseur Christoph Loy in einem Interview sagte, ein melancholisches Stück, in dem es um die Frage geht, was man verpasst hat im Leben und ob sich das nochmal nachholen lässt. La Rondine, die Schwalbe, dass diese Oper auch Operettenanteile hat, irritierte die Kritiker zur Zeit der Entstehung mitten im Ersten Weltkrieg. Heute Abend feierte sie mehr als 100 Jahre später im Zürcher Opernhaus als schweizerische Erstaufführung Premiere. Mit dabei für Fazit war Franziska Stürz. Was macht diese Oper so besonders, dass die so selten aufgeführt wird?
Ich denke, es liegt daran, dass sie in keine richtige Schublade passt und die existieren ja eben doch noch im Klassikgeschäft und gerade im Operngeschäft. Es war so, dass 1913 Puccini in Wien war und er dort gefragt wurde von den Intendanten des Karl-Theaters, die eigentlich eben Operette machen, ob er nicht Lust hätte auf eine Operette und ihm auch sehr, sehr viel Geld geboten haben. Und er hat das eben zugesagt und hat sich eben auch das Libretto schreiben lassen von erfahrenen Librettisten, die auch für Franz Lehár schon geschrieben haben. Und La Rondine, die Schwalbe, kam dann irgendwie nach schweren und vielen Fassungen ganz anders heraus. Also es hat sich herausgestellt, dass Puccini mit der Operette doch nicht so richtig warm geworden ist, dass er es eigentlich nicht kann und wollte. Fängt aber eben in den ersten beiden Akten durchaus fröhlich an. Herausgekommen ist dann aber so eine Mischung zwischen Fledermaus und La Traviata. Und da ist dann doch eben diese tragische Frauenfigur, die Kurtisane, die Magda, die Hauptfigur.
Eine Zerrissene, so hat es Christoph Loy beschrieben, die in ihrer Welt auch irgendwie fremd bleibt und abhängig. Wie kommt das denn in dieser Inszenierung rüber?
Ja, das kommt ganz klar herüber, dass da eine Frau sich ja arrangiert hat in einem Verhältnis auch zu einem älteren Mann, der sie aushält, zu dem Bankier. Rambaldo heißt er im Stück, der ihr teure Ketten kauft und ihr eine Wohnung stellt. Also einfach seine Geliebte ist, aber da wird niemals mehr draus werden. Aber sie hat sich damit arrangiert. Wir sind jetzt nicht Anfang des 20. Jahrhunderts und auch nicht Ende des 19. Jahrhunderts, sondern wir sind bei Christoph Loy wahrscheinlich so in den 50er, 60er Jahren. Also es ist auf jeden Fall etwas heutiger. Könnte auch heute sein. Die Mode ist ja auch gerade wieder in. Also es ist eine feinere Gesellschaft in einem schönen Altbau mit Flügel. Und da geht es eben auch um Träume. Es beginnt ja so, dass dieses ganze Stück eben ein Traum geschildert wird von einer Figur, die der Dichter Prunier erfunden hat, auf die sich dann die Magda bezieht oder durch die ihre Erinnerungen wach werden. Und Christoph Loy kann das wirklich wunderbar, dass er da auch psychologisch in die Tiefe geht und dieses Kammerspielartige in diesem Stück auch wunderbar herausarbeitet mit den großartigen Darstellern. Und gleich zu Beginn singt eben Magda von diesem Traum einer Doretta, die von einem König Geld und Gut geboten bekommt, aber sagt, Geld und Gut macht ja gar nicht glücklich. Und das erinnert sie daran, dass sie früher ja auch mal eigentlich in einen jungen Studenten verliebt war und sich dann nicht getraut hat, dem zu folgen. Daraus entspinnt sich dann eben dieser neue Liebestraum, der Wunsch, das doch leben zu können, was dann aber doch nicht klappt.
Kill Bill Sonio aus dem ersten Akt mit Ermonela Yaho haben wir da gerade gehört. Franziska Stürz, eine Aufführung, über die wir ja auch sprechen, weil sie so hochrangig besetzt ist. Mit dabei, wie eben gerade schon erwähnt, als Magda diese Ermonela Yaho und Benjamin Bernheim als Ruggiero. Beides große Namen in der Opernwelt. War das ein musikalisch starker Abend?
Absolut. Also Ermonela Yaho ist wirklich eine Puccini-Spezialistin und die hat also mit diesem Piano, das wir auch gerade eben gehört haben, immer wieder den Atem genommen. Dann kann sie aber auch unglaublich stark ausbrechen und emotional hat eine unglaublich starke Ausdruckskraft auch als Darstellerin. Und das war eben das, was einen zum Schluss auch wirklich zuletzt zu Tränen gerührt hat, beziehungsweise sie selber war dann auch sogar beim Applaus so hingerissen von dieser Rolle, von dieser Tragik, dieser Figur. Es geht nur um die Liebe, aber das muss richtig gut dargestellt werden. Und auch Benjamin Bernheim als jugendlicher Liebhaber, jetzt zum ersten Mal auch so richtig im italienischen Fach hier präsent, großartig. Also er kann dieses jugendliche, schlaksige, so ein bisschen unbedarfte wunderbar darstellen. Und dann kann er aber mit wirklich vollem Kern in der Stimme so toll auch diese Figuren singen mit einer Leichtigkeit. Es gibt ja auch noch ein lustiges Paar. Also es gibt noch die Bedienstete, die gerne Sängerin werden möchte und eben jenen Dichter. Also da waren auch noch in den Nebenrollen ganz hervorragend besetzt. Juan Francisco Gatell als Dichter Prunier und auch die kleine, sage ich kleine, weil sie eben so zierlich und ja eigentlich eine Adele-Figur ist aus der Fledermaus, die Lisette, also die Bedienstete von der Magda, Sandra Hamawi, ganz, ganz wunderbares Debüt hier in Zürich. Marco Amigliato hat alle Italianità, die Puccini braucht, da aus der Philharmonia Zürich herausgeholt. Das war wirklich großartig. Und man muss sagen, im zweiten Akt gab es sogar nach der großen Chorszene mit Ballett den Wunsch im Publikum, dass das wiederholt wird. Das gibt's sehr, sehr selten. Ein sogenannter Bis-Ruf.
Franziska Stürz, würden Sie sagen, diese Oper oder auch Operette, wie man es nun nennen will, gehört öfter auf die Bühne?
Ja, das würde ich sagen. Es ist großartige Musik. Es ist wirklich Puccini zum Schwelgen, aber auch eine Handlung. Na klar, es ist einfach reine Oper, die auch mal gut tut, ja, das muss man ja auch mal sagen. Da geht es eigentlich ja nur um die Emotionen, um die Liebe und halt klappt halt nicht bei den beiden, weil sich eben die Magda dann doch lieber zurückzieht und ihn nicht heiratet, weil sie ihn belogen hat und ihm nicht gesagt hat, dass sie eigentlich eben käuflich ist und diese Vergangenheit hat und er so ein Unschuldslamm ist. Das ist nichts Besonderes von der Handlung, aber es ist wirklich zu Unrecht vergessen, dieses Stück. Es kommt jetzt auch, es kommt sogar an die Met in der nächsten Saison, es wird gerade wieder entdeckt. Und das hat Zürich jetzt hier bewiesen, absolut zu Recht.
Franziska Stürz über La Rondine, eine selten gespielte Oper bzw. Operette von Giacomo Puccini. Heute Abend war schweizerische Erstaufführung in Zürich am Opernhaus. Und ich sage vielen Dank.
Sehr gerne.
Ignacio Zuloaga gilt als der Maler der spanischen Seele. 1870 im baskischen Eibar geboren, prägte er das Bild seines Heimatlandes im Ausland, indem er Bräuche, Riten und Feste malte, die einfachen Menschen, die Seele des Volkes. Und da ist man natürlich schnell bei bestimmten Klischees, dem stolzen Torero, der temperamentvollen Flamenco-Tänzerin, dem Bettler, der Hexe. Das alles in einer Zeit, die durch die Industrialisierung von starken Verwerfungen geprägt war. Zuloaga gehörte zu denen, die bewahren wollten, ohne aber Klischees zu bedienen. Seine Gemälde sind jetzt in der Kunsthalle München zu sehen. Juli Metzdorf war für Fazit in der Ausstellung.
Das Opfer der Fiesta. Ein Picador in seiner bestickten Kurzjacke mit der Lanze in der Hand auf einem Pferd. In der Ferne Dörfer und Felder, Kirchturm, Friedhof und die Stierkampfarena. Das Pferd ist ein wahrer Klappergaul, völlig unterernährt, alt, schmutzig und blutverschmiert. Immerhin, es trägt den Picador. Alt und krumm und mit glasigem Blick hängt er im Sattel, nicht gerade stolz, aber doch irgendwie zufrieden. Ignacio Zuloaga ist einer der großen Mythenbildner seiner Nation. Wer jetzt an Sommersonne Siesta denkt, liegt völlig falsch. Zuloaga glorifiziert Spanien nicht. Sein Sujet ist die einfache Gesellschaft. Bauern und Tänzerinnen, Bucklige und Kleinwüchsige, kartenspielende Frauen und betende Pilger, Dorfbürgermeister, Volksdichter.
Diese extrem expressive Gesichter, die unglaubliche Würde des Hässlichen, der unkonventionellen Schönheit. Das ist für mich, was diese Bilder extrem stark macht.
Kunsthallendirektor Roger Diederin ist klar, dass er dem deutschen Publikum mit Ignacio Zuloaga einen völlig Unbekannten präsentiert. Dabei war Zuloaga einer der einflussreichsten und bildstärksten Maler seiner Generation um die Jahrhundertwende, mit vielen internationalen Ausstellungen von Russland über Berlin bis New York.
Für mich ist da noch so viel zu entdecken. Man kann die 100.000. Monet-Ausstellung machen oder was zeigen, dass man nicht so im Bilde hat. Und da finde ich das 100-mal spannender.
Ignacio Zuloaga wird 1870 im Baskenland geboren. Sein Vater ist ein preisgekrönter Waffenschmied und die Eltern fördern das Talent des jungen Malers. Zuloaga verbringt viele Jahre in Frankreich. Seine Frau ist Französin, er ist eng mit Rodin befreundet, teilt sich ein Atelier mit Gauguin. Doch irgendwann kehrt er der feinen Pariser Kunstwelt den Rücken zu, zieht nach Sevilla und lebt dort mit den Gitanos, wie sich die Roma in Südspanien nennen. Fortan malt er Stierkämpfer, Flamenco-Tänzerinnen und Prostituierte mit auffordernden Blick und Gesichtern, die vom Morphiumkonsum zeugen. Aber auch religiöse Kunst. Die Prozessionsteilnehmer rund um ein hyperrealistisch geschnitztes Kruzifix, blutüberströmt und mit Perücke unter der Dornenkrone, eine Figur, wie sie an Ostern heute noch durch die Straßen Südspaniens getragen wird. Zuloaga geht es um die Traditionen seines Landes. Künstlerisch orientiert er sich dezidiert an spanischen Vorbildern, an Velázquez, Ribera, El Greco und Goya.
Man muss wissen, dass 1898 führt Spanien Krieg gegen den USA, verliert seine letzten Kolonien, Kuba, Philippinen, und damit ist das Weltreich Spanien endgültig vorbei. Also es herrscht eine allgemeine Krisenstimmung. Wo gehen wir hin als Nation?
Zuloaga malt eine Nation auf der Suche nach sich selbst. Und dieses Selbst sieht er nicht in pittoresken, fröhlich-folkloristischen, sonnigen Strandbildern, wie sein Kollege und Gegenspieler Joaquín Sorolla, dem die Kunsthalle München 2016 eine große Schau gewidmet hatte. Zuloaga malt stattdessen das schwarze Spanien, La España Negra, und zwar wortwörtlich. Immer wieder verdunkeln grauschwarze Schlieren den Himmel, keine Wolken, sondern symbolisch zu verstehen. Es sind düstere Bilder, herb, voller symbolischer Andeutungen. Nicht jeder wird das mögen.
Es gab viel Kritik auch von Spanien, dass er das Land in schlechtem Licht stellt, dass es alles zu negativ dargestellt ist. Anderen haben wiederum ihn dafür zelebriert. Er war wirklich stolz auf sein Land und hat gesagt, hier finde ich meine Tiefe, mein Inhalt. Er macht das nicht als Kritik, er sagt, das ist, wer wir sind.
Sagt Roger Diederin von der Kunsthalle München. Natürlich ist das alles eine inszenierte Authentizität und Zuluaga bedient hier die Sehnsüchte des ausländischen Publikums nach Romantik und Exotik. Das Auto, mit dem er Kastilien bereist hat, hat er wohlweislich nicht gemalt. Und doch meint man tatsächlich, eine Art Volksseele in den Bildern zu erkennen, die sich in den Bräuchen spiegelt. Doch werden die identitätsstiftenden Elemente im Stierkampf von tierwohlbedachten Besuchern heutiger Tage akzeptiert? Haben die Menschen überhaupt Lust, über den Zusammenhang von Folklore und Identität nachzudenken? Und werden die zwar zufälligen, aber doch auffallenden Parallelen zur inszenierten Authentizität des Mythos Bayern auf dem wenige hundert Meter entfernten Oktoberfest überhaupt gesehen? Die Schau könnte interessante Diskussionen anregen.
Juli Metzdorf über Ignacio Zuluaga. Die Bilder des spanischen Malers sind jetzt in der Kunsthalle München zu sehen und im kommenden Jahr dann im Bucerius Kunstforum Hamburg. Wir kommen hier bei Fazit jetzt zur Kulturpresseschau, heute von Gregor Sander.
In den Feuilletons gibt es seit Tagen ein Skandälchen. Da hat doch eine Westdeutsche 1992, also nachwendig geborene Schriftstellerin, einen Roman über die schon 1989 verblichene DDR geschrieben und ist damit auch noch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises gelandet. Nun fragen sich plötzlich alle, darf die das denn? Und in der Süddeutschen Zeitung lesen wir die bizarre Überschrift: Ingo Schulze fand Fehler im DDR-Roman der Westautorin Charlotte Gneuss. Er verteidigt sie trotzdem. Diese Zeilen sind, wie gesagt, nicht aus der Titanic, sondern aus der SZ. Aber nun mal Fakten, Fakten, Fakten. Schulze publiziert wie auch Debütantin Gneuss im S. Fischer Verlag und hat beim Lesen des westdeutschen Ostromans ein paar Merkwürdigkeiten gefunden, die er so beschreibt. Wenn eine bestimmte Zeit und ein bestimmter Ort beschrieben werden, sollte das möglichst stimmen, vor allem auch der Sprachgebrauch. So etwas wie »passt schon« kommt mir zum Beispiel im Dresden der 70er Jahre seltsam vor. Ach, passt schon, möchten wir hier an dieser Stelle sagen, doch der eigentliche Skandal kommt uns dabei zu kurz, nämlich, dass diese Anmerkungen Schulzes an das Lektorat plötzlich anonym an die Öffentlichkeit durchgestochen wurden. Das erinnert doch schon ein wenig an Stasi-Methoden und auch Schulze wird in der SZ verhört. Ein Teil ihrer Anmerkungen ist an die Jury des Deutschen Buchpreises gelangt. Welche Rolle haben Sie dabei gespielt? Leider antwortet Schulze an dieser Stelle nicht mit »Hallo, geht's noch?«, sondern mit den Worten »Keine. Ich habe, wie gesagt, in der Anfangszeit mit einigen gesprochen. Ich habe auch einem Freund meine Anmerkung geschickt, aber das geschah alles auf persönlicher Ebene.« Nun fragen wir uns an dieser Stelle auch, wem denn zum Beispiel Sarah Wagenknecht gehört und ob Westdeutsche eigentlich über sie berichten dürfen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beschreibt der in Nordrhein-Westfalen geborene Professor für Sozialstrukturanalyse Oliver Nachtwey seine Vermutung über die ostdeutsche Kommunistin und ihre noch zu gründende Partei. Wagenknecht reichert legitime Kritik mit Missgunst an. Häufig entsteht eine groteske Projektion, die nicht weit vom rechten Kulturkampf entfernt ist. Was daraus werden könnte, beschreibt Nachtwey so: Mit einer Liste Wagenknecht würde eine Partei entstehen, die es so noch nicht gegeben hat. Eine Partei, die sich gleichzeitig links und rechts positioniert. Nur, dass die Rosa Luxemburg der Herzen noch gar keine Parteigründung verkündet hat, was den ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen stammenden Friedrich Köppersbusch in der Taz zu folgender Schlussfolgerung führt: Wagenknecht diktiert sich die Interviewfragen selbst. Ob sie denn und wann sie denn und wie sie denn. Dann stieben alle los, plustern Orakeleien in die Welt. Bleibt noch die Frage, wer uns denn nun über den Rest der Welt informieren könnte? Ingo Zamperoni. Dessen Frau stammt aus den USA, weswegen er uns schon die Motivation der Trump-Wähler näherbringen durfte. Sein Vater stammt zum Glück nicht aus Ostdeutschland und so muss der Tagesthemen-Frontmann nicht nach Thüringen, um AfD-Wähler abzuklopfen, sondern darf ins väterliche Geburtsland Italien fahren, um mal nachzufragen, wie es so unter der postfaschistischen Regierungschefin Meloni läuft. Laut Gustav Seibt führt dieses familiäre Erzählkonzept zur folgenden Begegnung am Adriastrand. Zamperonis Cousine Paola war für die Lega, eine Koalitionspartei Melonis, im Gemeinderat in Venetien. Paola trennt kulturelle und wirtschaftliche Rechte und lässt keinen Zweifel daran, dass sie sich der ökonomischen Rechten zugehörig fühlt. In der Taz kritisiert Michael Braun diese Begegnung: wie auch den Rest der Familienberichterstattung so. Zamperoni fragt auch hier nicht nach. Schöne Bilder liefert er, doch die Antwort auf die Frage, was ist los mit Italien, bleibt er leider schuldig.
Das war die Kulturpresseschau und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.